Der heutige Predigttext steht im 5. Mosebuch, Kapitel 7, eigentlich die Verse 6 bis 12. Ich lese aber von Anfang an und nehme auch vom 13. Vers noch etwas hinzu, um des Zusammenhangs willen. 5. Mose 7. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn sie werden eure Söhne von mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Sondern so sollt ihr mit ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr einreißen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle abhauen und ihre Götzenbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn du diese Rechte hörst und sie hältst und danach tust, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, man kann diesen Bibeltext sehr verschieden lesen, hören und verstehen. Man kann sich darüber richtig ärgern und ihn verwerfen. Man kann mit seinem Verständnis an so einem Bibelwort scheitern. Oder dieses Wort wird zur Offenbarung, die zur Anbetung führt und zum Gehorsam Gott gegenüber. Ein Politiker wird vielleicht sagen, was hat Israel eigentlich für ein Recht darauf, in Kanaan zu leben? Oder wie wir heute sagen, in Palästina. Das war schon immer völkerrechtswidrig. Palästina kommt ja von Philistea, also Philisterland. Und diese Bezeichnung wurde von den Römern eingeführt mit einem Ziel, um den Namen Israel oder den Namen Judäa auszulöschen, dass den keiner mehr kennt. Also Israel hat dort nichts zu suchen in diesem Land. So verkünden es bis heute viele. Und so verkünden es auch viele biblische Landkarten, die immer noch Palästina darüber schreiben, obwohl es dieses Land zur Zeit Israel Palästina nie gegeben hat. Das wäre wie die DDR zur Zeit Martin Luthers. Israel, von Gott erwähltes Volk und Land? Ein Humanist würde vielleicht sagen, was bilden die Israeliten und Juden sich eigentlich ein? Wieso grenzen die sich so von anderen Völkern ab? Das hindert den Frieden. Und Kulturliebhaber sagen, diese Bilderstürmerei hier, die die Bibel fordert, das geht gar nicht. Das ist gegen den Denkmalschutz, Leute. Und der moderne, spirituelle Mensch sagt, wieso erhebt dieses Bibelvolk diesen Absolutheitsanspruch, als wäre nur ihr Gott der Richtige und nur sie von ihm erwählt? Das ist Fundamentalismus. Und der ist auch gleichbedeutend mit Terrorismus. Man kann doch miteinander und nebeneinander Verschiedenes anbeten. Jeder bleibe bei seiner Tradition und bei dem, was ihm heilig ist. Hauptsache, es führt zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Fragen und Anstöße aus diesem Bibeltext heraus. Unser Bibelwort passt nicht in unser heutiges Denken und Fühlen und Streben. Es passte aber auch damals nicht in das Denken und Fühlen und Streben der Welt. Damals wie heute gilt, entweder wir scheitern daran oder es wird uns zur Offenbarung. Entweder wir widerstreben diesem Wort oder wir hören und gehören und gehorchen Gott, dem Gott der Bibel. Das hat auch etwas damit zu tun, ob wir so etwas wie Gottesfurcht überhaupt noch kennen heute. Denn Gottesfurcht stellt sich unter Gott und sein Wort. Sie achtet Gott höher als den Menschen und damit Gottes Wort höher als die eigenen Ansichten. Sie nimmt Gott zum Maßstab und nicht sich selber. Deshalb führt Gottesfurcht auch immer wieder zur Umkehr, zur Buße, zum Umdenken und zum Neudenken. Es geht gar nicht anders. Also was hier steht, ist weder populär noch allgemein gut, noch politisch korrekt oder so etwas. Aber es ist Gottes Offenbarung. Das heißt, Gott nimmt den Vorhang weg und zeigt etwas, wie es aus seiner Sicht aussieht, wie er sich das gedacht hat. Und diese Offenbarung führt zum Leben und zum Segen, wenn wir uns unter sie stellen. Israel ist also Gottes heiliges Volk, Gottes besonderes Eigentum aus allen Völkern, sein Sondergut sozusagen. Besonders herausgenommen. Es ist das Volk, zu dem Gott eine besondere Beziehung hat und mit dem er besondere Ansprüche verbindet. Israel ist von Gott in einzigartiger Weise angenommen, steht hier, und erwählt. Heißt das, dass Israel etwas Besonderes ist? Ja. Heißt das, dass Israel etwas Besseres ist? Nein, im Gegenteil. Wenn, dann ist es mickriger und mieser als die anderen Völker. Gott erwählt immer das, was nichts aufzuweisen hat, was menschlich unmöglich ist, was menschlich oder wo menschlich nichts zu machen ist. Dieses kleine, purpliche Volk da. Das ist eine Linie, die wir durch die ganze Bibel hindurch finden, auch im Neuen Testament, etwa 1. Korinther 1, schreibt Paulus, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Also wenn Gott jemanden erwählt, dann ist das allein Gottes Entscheidung. Wenn Gott jemanden erwählt, dann liegt das allein an Gottes Liebe. Wenn Gott jemanden erwählt, dann gebührt Gott allein die Ehre dafür. Und wer sich auf Gottes Erwählung etwas einbildet, der hat von dieser Erwählung überhaupt nichts verstanden. Gar nichts. Gottes Erwählung ist kein Grund zur Einbildung, sondern wenn zur Umbildung. Gottes Bild soll aufleuchten. Andere sollen sehen, wer Gott ist und was er kann und was er will. Und natürlich bedeutet Gottes Erwählung auch, du bist von Gott angenommen und geliebt und herausgeführt aus allen Bindungen, allem, was dich versklavt, und du bist erlöst. Und das heißt, Gott lässt dich nicht hängen. Er ist treu. Er hält, was er versprochen hat in seinem Wort. Und du bist gesegnet. Und das wünschen wir uns doch. Und darauf käme es ja auch sehr an in unserem Leben. Und deshalb zwei Fragen, die beantwortet werden müssen. Erstens, wer ist erwählt? Und zweitens, welche Konsequenzen hat diese Erwählung? Wer ist erwählt? Ich sagte es schon, erstens Israel. Das Volk Israel, das Volk der Juden. Das ist eine souveräne Entscheidung Gottes. Menschen können diese Entscheidung niemals rückgängig machen. Auch Gott macht sie nicht rückgängig. Gott ist ewig und er trifft ewige Entscheidungen. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen, steht im Neuen Testament, und zwar in Bezug auf Israel. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen, gilt Israel. Gott hat sich so mit dem Volk Israels verbunden, dass er sich der Gott Israels nennt. Durch Israel hat Gott sich bekannt gemacht überhaupt. Durch Israel hat Gott der Welt die Bibel gegeben. Jesus war und ist immer noch Jude, der Messias Israels und Erlöser der Welt. Und Gottes Plan, durch Israel die ganze Welt zu segnen und Menschen aus allen Völkern zu rufen, hat beim ersten Kommen von Jesus begonnen und es wird vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Die Gegenreaktionen blieben und bleiben allerdings nicht aus. Der Judenhass, der Antisemitismus, die Ablehnung des Volkes oder des Staates oder des Landes Israels ist so alt wie das Volk Israel selber. Und letztlich verbirgt sich dahinter die Ablehnung und der Hass gegen den Gott Israels. Und das hat Konsequenzen. Schon immer. Und genauso heute. Und in Zukunft. Wer sich gegen Israel, gegen dieses Volk und dieses Land stellt, stellt sich gegen Gott. Ob als Einzelner, ob als Volk, als Kirche oder als Vereinte Nationen. Das endet mit Gericht. Manchmal schon jetzt, am Ende auf jeden Fall. Interessant ist, dass das Wort erwählt oder Erwählung, ich bleibe mal bei erwählt, in der Bibel am häufigsten in Verbindung mit Jerusalem bzw. Zion und dem Tempel steht. 46 Mal heißt es, dass Gott Jerusalem erwählt hat bzw. Zion oder den Tempelplatz. Und 21 Mal ist von der Erwählung Israels die Rede, übrigens auch im Neuen Testament. Israel, Gottes erwähltes Volk, Jerusalem, Gottes erwählte Stadt. sie zuerst. Daneben gibt es einzelne Personen, die Gott in gewisser Weise oder bestimmter Weise erwählt hat. Das gibt es im Alten wie im Neuen Testament. Und das Neue Testament sagt ganz allgemein, alle, die an Jesus glauben, sind von Gott erwählt, unabhängig davon, aus welchem Volk sie kommen, ob das Deutsche oder Polen oder Chinesen sind. Die Erwählung Israels wurde durch den Juden Jesus ausgeweitet auf alle, die durch Jesus Christus an den Gott Israels glauben und zu ihm gehören. Und wenn ich durch Jesus an den Gott Israels, an den Gott der Bibel glaube, dann darf auch ich ganz fest wissen, ich bin von Gott angenommen und geliebt und erlöst. Ich bin sein Eigentum. Dieses Eigentum kennt er, dieses Eigentum schätzt er und er wird sich darum kümmern. Ich stehe unter seinem Schutz. Er möchte mich ganz bei sich haben und für immer bei sich haben. Grund dafür ist nicht meine Frömmigkeit, sondern Gottes Liebe, auch hier. Und die Ursache für meine Erwählung ist nicht meine Bedeutung oder Größe oder Qualität, sondern wenn, dann meine Kleinheit, mein Nichtssein ohne Gott. Ich kann mir also nichts, gar nichts darauf einbilden. Bei der Erwählung geht es immer darum, dass Gott zeigt, was er kann. Es geht um Gottes Fähigkeiten, nicht um meine Qualitäten. Die braucht er auch gar nicht. Er kann sich auch so bei mir durchsetzen und mit mir seinen Willen tun. Also, in deinem Leben und in meinem Leben soll deutlich werden, wer Gott ist und was er kann. Das heißt, erwählt sein. Das Thema dieses sechsten Sonntags nach Trinitatis ist in unserer Kirche die Taufe. Wir haben in der Brieflesung davon gehört und im Evangelium auch davon gehört. Und vermutlich wurde dieser Predigttext aus dem 5. Mosebuch herausgesucht, weil es eben dann auch um unsere Erwählung gehen soll. Und die wird bei uns gewöhnlich an der Taufe festgemacht. Jeder Getaufte ist von Gott erwählt, heißt es dann. Aber wenn wir in die Bibel schauen und sie durchlesen, jedem zu empfehlen, stellen wir fest, es gibt keine einzige Bibelstelle, die das Wort Erwählung oder Erwählen in irgendeine Verbindung mit der Taufe bringt. Sondern es heißt etwa im 1. Thessalonicher Brief, liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Bestätigt wird die Erwählung Gottes nach dem Neuen Testament offensichtlich durch das Wirken und Zeugnis des Heiligen Geistes, das in der Bibel immer feststellbar ist. Also Gott bekennt sich zu einem Menschen, zu seiner Erwählung, indem er seinen Geist gibt und das Wirken des Heiligen Geistes an diesem Menschen offensichtlich wird. Und außerdem lesen wir, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Also bevor wir irgendetwas tun konnten und auch schon bevor wir getauft wurden, ganz gewiss. Das heißt, am Ende Gottes Erwählung bleibt ein Geheimnis, das wir nie ergründen können. Wir können diese Erwählung nur staunend annehmen, in Bezug auf Israel und in Bezug auf uns selber. Und bitte beides. Wer Israel die Erwählung wegnehmen will, wird die eigene wohl ebenso verlieren. Welche Konsequenzen hat nun diese Erwählung? Ich sagte schon, erwählt sein heißt, Gott hat ein Herz für dich und für mich. Er schaut auf dich und mich. Er hat viele Segnungen innerer und äußerer Art bereit, von denen ist dann weiter hier auch im Text die Rede, wenn Sie es zu Hause mal weiter lesen. Es ist Gottes Sache, wann er diese Segnungen wie gibt. Er wird es so tun, wie es am besten für dich und mich ist. Und es wird tatsächlich auch von unserem Verhalten abhängen. Denn die Kehrseite der Erwählung ist immer Verantwortung. Adel verpflichtet, sagte man früher. Wer erwählt ist, gehört ausschließlich Gott. Er ist für Gott abgesondert. Das heißt, er lebt anders als alle anderen. Und das nennt die Bibel heilig. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn deinem Gott. Dich hat der Herr dein Gott erwählt. Und das bedeutet, Israel wird zu kompromisslosem Gehorsam aufgefordert. Kein Götzendienst, keine Verehrung anderer Götter, keine gemeinsame Sache mit Götzendienern, mit Götzenanbetern. Das bedeutet in der Bibel auch ganz klar keine Mischehen, also keine Ehen mit Ungläubigen, denn meistens siegt dann der Unglaube. Und weiter, die Trennung von allem, was Gott nicht ehrt, deshalb Vernichtung der Götzen. Und Leben in Gottes Ordnungen und Geboten. Israel hat sich oft nicht daran gehalten. Und die Folge? Es wurde schlimmer von Gott gerichtet als jedes andere Volk dieser Erde. Der Grund? Erwählung bedeutet Verantwortung. Und besondere Erwählung bedeutet besondere Verantwortung. Und doch hat Gott in seiner Barmherzigkeit und Treue dieses Volk erhalten bis heute. Schon ein Wunder für sich. Und er wird es in aller Zukunft erhalten und zum Ziel bringen. Seine Erwählung bleibt. Und wer meint, die Erwählung Israels hat keinen Bestand, der hat kein Recht anzunehmen, dass die Erwählung der Christen irgendeinen Bestand hätte oder der Kirchen. Für Christen gilt nun allerdings ebenso, Erwählung bedeutet Verantwortung. Und deshalb warnt die Bibel auch im Neuen Testament vor anderen Göttern und vor Götzen. Und das Neue Testament sagt, wie schon das Alte, dass hinter diesen Göttern oder Götzen dämonische Mächte stehen. Und davon sollten wir Abstand halten. Ein Christ kann sich nicht ungestraft und ohne Konsequenzen an Ritualen oder Gebeten anderer Religionen beteiligen, auch wenn das gängige Praxis auf Kirchentagen und in der ökumenischen Landschaft ist. Und es ist zum Beispiel auch nicht harmlos, sich irgendwelche Götterfiguren oder Masken oder religiöse Gegenstände von sonst woher in die Wohnung zu stellen, weil man sie so kunstvoll findet oder weil sie einen so an den Urlaub erinnern oder weil dieser Buddha scheinbar eine so gemütliche Ruhe verbreitet. Nein, Götzen haben bei einem Christen nichts zu suchen. Sie können das jetzt übertrieben finden, aber es steht zunächst mal so da. Wem das nicht reicht, der lese mal die letzten Verse von 5. Mose 7. Da steht, die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht begehren das Silber oder Gold, das daran ist, oder es zu dir nehmen, damit du dich daran nicht verfängst oder dich daran verstrickst. Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du solche Gräuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht dem Bann verfällst wie jener, sondern du sollst Ekel und Abscheu davor haben, denn es steht unter dem Bann. Das ist ein verfluchtes Ding, heißt es, bestimmt zur Zerstörung. Und es wird dir zum Verhängnis, wenn du dir das ranziehst. Selbst wenn du meinst, du kannst das Edelmetall noch einschmelzen und anders nutzen. So konsequent ist hier Gottes Wort. Und ich nehme an, er hat Gründe dafür, dass er das so sagt. Und genauso gilt, wer sich mit okkulten Dingen beschäftigt oder mit vielen Dingen, die jetzt so unter Esoterik gang und gäbe sind, der zieht sich ebenso wie Israel Gottes Feindschaft und Gericht zu. Und wenn Sie das Neue Testament lesen, stellen Sie fest, zur Ehe mit Ungläubigen steht das Neue Testament genauso wie das Alte. Und wenn die Bibel lehrt, der neue Bund übertrifft den alten, dann ist nicht nur der Segen größer, sondern ebenso die Verantwortung größer. Ist doch logisch. Größere Gaben bringen immer größere Verantwortung mit sich. Und wenn schon im alten Bund Übertretung vergolten wurde, dann werden wir dem im neuen Bund noch viel weniger entrinnen, wenn wir ein so großes Heil verachten, lehrt das Neue Testament. Studieren Sie mal den Hebräerbrief. Oder in Römer 6 haben wir gehört, es kann keine Kompromisse mit der Sünde geben. Oder im Evangelium, im Missionsbefehl, sagt Jesus sehr absolut, alle sollen alles halten, was er befohlen hat. Erwählung hat im Neuen Testament dieselben Konsequenzen wie im Alten. Es ist immer noch derselbe Gott. Nicht, weil die Erwählten etwas Besseres sein wollen, sondern weil Gott und sein Wille für sie zum Maßstab geworden ist. Und es gibt nichts Besseres als Gott und sein Wille. Gottes Erwählung ist das größte Vorrecht, das wir genießen können. Sie bedeutet aber eben auch Verantwortung vor dem Allerhöchsten. Das gilt für Israel wie für uns. Und dabei ist immer noch Gottes Liebe das Entscheidende. Er hat dich erwählt, weil er dich liebt. Gottes Liebe ist das, was bestehen bleibt und auch was uns und Israel bestehen lässt. Sie allein ist der Grund für Israels Erwählung und unsere Erwählung. Aber die Frage ist, darf sie unseren Lebensstil bestimmen? Darf sie unseren Lebensstil erfüllen, unser Denken und Reden und Wollen und Handeln. Gott hat euch angenommen und erwählt, weil er euch geliebt hat. Der Herr hat dich erlöst. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du Gott bist ein heiliger Gott und willst dein heiliges Volk. Dazu hast du Israel erwählt und deine Gemeinde aus allen Völkern. Wir staunen über deine große Treue durch die Jahrtausende. Dank sei dir für deine vielen Segnungen und Bewahrungen. Und dir gebührt Furcht und Ehre in Bezug auf deine heiligen Wege und Gerichte. Bitte vergib, wo wir eigenen Gedanken und Empfindungen den Vorrang gegenüber deinem Wort eingeräumt haben. Vergib, wo wir oder unsere Vorfahren, auch unsere geistlichen Vorfahren, die Juden, das Volk und den Staat Israel gehasst und in Gedanken, Worten und Werken abgelehnt haben. Vergib, wo wir Erwählte des neuen Bundes, Christen auch aus anderen Kirchen und Gruppen verachtet und abgelehnt haben, in Gedanken, Worten oder Werken. Und vergib, wo wir uns selbst deiner Erwählung entzogen haben, selber über uns verfügen wollten und nach eigenen Maßstäben dachten, redeten und handelten. So wie du Israel treu bist und vollständig vergeben wirst, vergib bitte auch uns. Und gib uns neu den Geist der Weisheit und Offenbarung. Erleuchte unsere inneren Augen, damit wir deine Berufungen erkennen und die Hoffnung, die damit verbunden ist. Bitte segne dein Bundesvolk Israel, dass du seine Sammlung vollendest und den Geist der Gnade und des Gebetes über ihm ausgießt, sodass es den Messias erkennen kann. Rüste seine Regierung mit Weisheit und Weitblick aus. Und segne das Volk des neuen Bundes, dass es in dir eins wird und seine Berufung wahrnimmt und lebt, dass es deine Heiligkeit sieht und sich selber heiligt, damit es Salz der Welt sein kann und nicht zertreten werden muss. Und gib du die Liebe zu deinem alten Bundesvolk ins Herz, deine Liebe, sodass du auch nach deinem Willen segnen kannst und nicht richten musst. Lass bald die Zeit anbrechen, in der eine Herde unter einem Hirten sein wird und dein Reich kommt. Amen.